Herzlich willkommen beim Podcast Hospiz bewegt. Für alle, die Hospiz weiterdenken. Vom Hospiz Ulm. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Caroline Bayer, Bildungsreferentin der Ulmer Hospizakademie. Und ich spreche heute mit meinem ehrenamtlichen Kollegen Dr. Norbert Nietzsche über das Thema Geschwistertrauer. Herzlich willkommen, lieber Norbert. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen auch du.
Ich würde dich jetzt am Anfang bitten, dich einfach kurz vorzustellen, damit unsere ZuhörerInnen wissen, mit wem ich heute spreche.
Ich heiße Norbert Nietzsche. Ich bin schon 68 Jahre alt und ich habe Sonderpädagogik studiert und habe dann 15 Jahre eine Schule für Kranke am Uniklinikum Ulm geleitet, in der ich überwiegend Kinder in der Onkologie, also schwerkranke Kinder, begleitet habe während dem Aufenthalt und teilweise auch, bis sie dann dort gestorben sind. Ich selber hatte vor, muss ich gerade lachen, was schon so lange her ist, 1988, also habe ich eine Tochter verloren am plötzlichen Kindstod mit 6 Monaten, was mein Leben erheblich beeinflusst hat. Ich hatte dann anschließend 12 Jahre eine Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern, also Eltern, denen ihr Kind gestorben ist, geleitet, zu der jedes Mal 10, manchmal auch 12 Elternteile oder Paare gekommen sind. Als ich 55 Jahre alt war, habe ich eine Doktorarbeit geschrieben über die Trauer von Eltern nach dem Tod eines Kindes und habe in dem Zusammenhang fast 70 Eltern und so fast 90 Geschwisterkinder interviewt, wie die mit ihrer Trauer umgegangen sind. Es ist eine der einzigen Forschungsprojekte, das ich da gemacht hatte, über die Elterntrauer in Deutschland mit so einer großen, mit so viel Personen dabei. Sie ist zwar nicht repräsentativ, dafür ist sie natürlich ein bisschen wenig, aber es gibt klare Hinweise, auch zum Beispiel Eltern, die ihr Kind durch eine Krankheit verloren haben, die das gewusst haben vorher oft schon, darauf vorbereitet waren, oder auch Eltern, deren Kind Suizid begangen hat oder durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Deshalb denke ich mir, hat es trotzdem großen Einfluss. Und ich habe schon Vorträge gehalten von der Uni Rostock ganz oben bis zum Kinderhospiz in Bad Grünenbach. Wie gesagt, ich hatte Sonderpädagogik studiert und habe dann vor meiner Pensionierung beschlossen, noch einen Beruf zu lernen, einen weiteren Beruf zu lernen. Da war ich schon richtig alt, da war ich eigentlich schon 65 Jahre alt. Und habe das im letzten Jahr abgeschlossen. Und zwar bin ich jetzt approbierter Kinder- und Jugendpsychotherapeut und habe eine kleine Privatpraxis für Kinder und Jugendliche in Ulm-Söflingen.
Und wie bist du zu Hospiz Ulm gekommen?
Ich hatte berufsmäßig lange Zeit in Biberach gewohnt und habe mich dort im Hospiz engagiert. Und als ich nach Ulm gefahren bin, habe ich gedacht, es ist viel besser, diese Kräfte, die Geschwistertrauer, Elterntrauer betreffen, lieber zu zentrieren mit an einem Ort, anstatt was Neues zu beginnen. Und da ich das die Arbeit vom Kinderhospiz oder allgemein vom Hospiz in Ulm mehr als sehr schätze und auch deren hohe Qualifikation, die ich auch im Außen oft mitbekommen habe, sehr schätze, wollte ich lieber mich in diesem Bereich mit einbringen.
Du bist jetzt bei uns aktiv im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, vor allem im Bereich der Trauerarbeit und begleitest da Kinder und Jugendliche bei und mit uns sozusagen. Und vielleicht kannst du jetzt nochmal erläutern, warum dich dieser Trauerbereich so besonders interessiert, warum du dich da so aktiv einbringst.
Ich habe gemerkt in meiner eigenen Trauer, die natürlich schon viele Jahre her ist, wie schwierig das ist, irgendwie eine Struktur reinzubekommen in seine Trauer. Damals gab es weder Notfallseelsorge, es gab auch keinen ambulanten Kinderhospizdienst oder es war alles so in den Anfangsphasen dieser Trauer, die noch nicht richtig artikuliert wurde. Und ich glaube, mich hat es furchtbar gestört, dass ich vor allem die ersten 10 Tage nach dem Tod von meiner Tochter so furchtbar allein und einsam war und wenig Unterstützung von außen und wenige Muster erkannt habe, die mich dabei unterstützen. Und heute ist mir klar, wie wichtig es ist, möglichst früh in diese Trauer mit hineinzugehen mit Eltern, damit die Dinge erledigen können, die sie später, wenn ihr Kind einmal beerdigt ist, nicht mehr machen können.
Jetzt haben wir gehört, dass du
aus persönlicher Erfahrung, aber auch aus der Arbeit mit deiner Doktorarbeit, aus den Gesprächen dort mit betroffenen Familien, einen großen Erfahrungsschatz jetzt auch zum Thema Trauer von Erwachsenen hast. Und deswegen würde ich jetzt am Anfang vielleicht kurz darauf eingehen, dass du so Trauerphasen von Erwachsenen uns beschreibst, auch so die Aufgabenmodelle, die Trauer hat, dass wir da jetzt zunächst kurz drauf eingehen.
Es ist ja auch so, im Endeffekt, man kann die Trauer von Eltern und die Trauer von Geschwistern nicht unbedingt trennen voneinander. Mhm. Das ist viel zu arg verwoben ineinander. Und wenn es den Eltern schlecht geht, geht es den Kindern auch umso schlechter. Und manchmal sind Eltern furchtbar hilflos, wenn es den Kindern sehr schlecht geht und sie selber eigentlich gar keinen Fuß mehr auf dem Boden haben. Deshalb spielen diese zwei Teile systemisch ineinander über. Mhm. Und man kann nicht das eine oder das andere getrennt betrachten. Mhm. Es war lange Zeit so, dass vor allem, also damals, als die Trauer noch nicht so im Fokus stand, gab es überall so Phasenmodelle der Trauer. Und ein besonderes Phasenmodell kennen die meisten von uns. Das ist entweder das von Kübler-Ross oder von der Frau Kast. Und ich möchte kurz, das sind ja eigentlich nur wenig Phasen, nur kurz nennen. Und zwar das eine ist, dass es nicht wahrhaben wollen, mhm, das Aufbrechen der Emotionen, Suchen und sich trennen und ein neuer Selbst- und Weltbezug. Es hört sich furchtbar schön an und furchtbar einfach an, aber das Ganze ist aus heutiger Sicht, also in der Trauerarbeit, auch in der Forschung, nicht mehr, ist es sehr umstritten, weil diese Phasen sehr passiv sind. Das heißt, ich muss immer ein Stück weit warten, bis die nächste Phase kommt, bis die Emotionen aufbrechen, mhm, bis man sich wieder das Kind sucht und sich wieder trennt und so weiter. Das ist natürlich, hört sich sehr idealistisch an. Und vor allem in Amerika hat es sich gezeigt, dadurch, dass Kübler-Ross sehr bekannt war dort, dass diese Sterbephasen plötzlich nicht mehr richtig gegriffen haben. Zum Beispiel manche Eltern, die hatten gar kein Problem mit dem Wahrhaben wollen von dem Tod von ihrem Kind, sind dann hingegangen und haben gesagt, huch, ich bin sehr krank, weil ich einfach nicht in diese Phasen komme. Mhm. Und Trauer ist an sich ist einfach keine Krankheit, sondern es gehört einfach zu uns Menschen dazu, in jedem Alter, in jedem Prozess, begonnen von der Geburt von dem Kind bis die Großeltern sterben zum Beispiel. Deshalb hat man heute, denkt man eher in Traueraufgaben, die die Dinge beschreiben, die eher aktiv sind. Und zwar ist es so, man spricht heute eher von Aufgabenmodellen in der Trauerbegleitung. Mhm. Und ganz am Anfang, wenn ein Kind verstirbt und man mit Eltern spricht, das betrifft natürlich im Moment auch Notfallseelsorger, Seelsorger, Mitarbeiter vom Hospiz, ja, die zu diesem Zeitpunkt Begegnungen mit diesen Eltern zunächst haben, sollten die Betroffenen Eltern immer wieder ermutigt werden, das zu erzählen, was ihnen passiert ist. Und es kann wie eine Schleife sein. Ich weiß aus meiner Selbsthilfegruppe, manche Eltern haben immer wieder die gleiche Geschichte erzählt, ihre Lebensgeschichte. Es war manchmal sehr bedrückend, aber es musste immer wieder neu begriffen werden und es konnte nicht begriffen werden. Mhm. Und als zweites ist, der Trauerschmerz muss auch im Außen anerkannt und durchgearbeitet werden. Also es hat keinen Wert, sich aus der Trauer zu fliehen über Medikamente, ja, über einen Partnerwechsel, über alles Wegwerfen von allen Dingen, von diesem Kind. Das verhindert unter Umständen, dass betroffene Eltern wirklich in ihre Trauer kommen, weil sie eigentlich damit eine wichtige Traueraufgabe gar nicht annehmen. Ist zum Beispiel auch so, ein Kind verstirbt und Nachbarn sprechen einen drauf an. Das Weitergehen ist eher ungeschickt. Es ist besser, immer wieder zu sagen, mir geht's gar nicht gut. Mir ist ein Kind verstorben. Mein Kind ist verstorben. Oder auch die Anrufe selber anzunehmen und es auch immer wieder zu wiederholen, diese eigene Betroffenheit dabei. Ich glaube, dass es hilft, auch ganz am Anfang in diesen Trauerprozess überhaupt hineinzukommen.
Mhm. Hm. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher verstirbt, dann sieht man natürlich erstmal die betroffenen Eltern, aber unser Hauptthema sind ja heute auch die Geschwisterkinder und du hast sie auch die vergessenen Trauernden genannt. Mhm. Vielleicht kannst du die Bedeutung einfach von einem Tod von einem Geschwisterkind da einfach jetzt ein bisschen näher drauf eingehen?
Also bei meiner Forschungsarbeit war es so, hatte ich zunächst den Blickwinkel rein auf diese Eltern gesetzt.
Ja.
Und habe relativ früh gemerkt, konnte aber nicht mehr richtig dann umlenken, dass es die Geschwisterkinder viel härter trifft als die Eltern.
Ja.
Eltern sind autonomer, die haben oft bessere Netzwerke und Kinder haben gar keine Netzwerke. Sie haben oft auch nicht die Akzeptanz in außen. Man spricht auch in der Forschung oft von aberkannter Trauer.
Okay.
Aberkannte Trauer zum Beispiel, wenn ein geistig behinderter Mensch einen Trauerfall hat, Mutter, Vater, Oma, Opa, aber auch ein Geschwister, dann wird im Außen oft diese Trauer nicht anerkannt. Und das macht den Trauerprozess oft sehr, sehr schwierig, weil der gar nicht wahrgenommen wird und sich der Trauernde, in dem Fall der geistig behinderte Mensch, einfach abkapselt und gar nicht mehr über seine Trauer spricht.
Mhm.
Ein schwieriger Prozess und im Außen dann oft gar nicht so spürbar. Mir hat mal ein älterer Herr, der war bestimmt schon deutlich über 75, nach einem Vortrag kam er auf mich zu und hat gesagt, Sie, meine Eltern, hatten mich gar nicht wahrgenommen, als damals meine Schwester verstorben ist.
Mhm.
Ich war furchtbar einsam und ich konnte auch mit niemandem reden, denn es gab niemanden, der sich überhaupt dafür interessiert hat.
Also man verliert nicht nur ein Geschwister, sondern auch ein Stück weit die Eltern.
Ja, deshalb sagt man ja auch oft mit Recht, Geschwisterkinder sind die doppelten Verlierer.
Mhm.
Und schwierig ist es dann auch, wenn das verstorbene Kind ähnlich wie ein Kind, das eine schwere Krebserkrankung hat, so im Fokus steht und dabei die anderen Kinder ausgeblendet werden. Mhm. Und manchmal steht ja dieses verstorbene Kind auch nach dem Tod noch viel mehr im Fokus als die, in Anführungszeichen, überlebenden, gesunden Kinder.
Und macht es einen Unterschied, ob jemand durch eine Krankheit verstirbt, das heißt, es ist ein langer Abschied, oder ob ein plötzlicher Tod die Ursache ist? Also vielleicht kannst du das ein bisschen näher erläutern.
Das macht, also nach den Interviews mit den betroffenen Eltern und Geschwistern hat es sich gezeigt, dass wenn der Tod vorbereitet kommt von dem Geschwisterkind, also durch einen Krankenhausaufenthalt, man sieht im Nebenzimmer, geht es auch sehr dramatisch so und so weiter dabei, dann ist diese Trauerzeit ungefähr 5 bis 6 Jahre, bis Eltern wieder den Fuß auf den Boden bekommen. Man kann es nicht pauschal sagen.
Ja.
Es gibt auch Eltern, die kriegen schneller die Füße wieder auf den Boden. Es gibt aber auch Eltern, die brauchen viel, viel länger als diese 5, 6 Jahre. Und ich betrachte das eher als einen Richtwert.
Ja.
Der Richtwert ist deshalb wichtig, weil was ist dann, wenn nach 4, 5 Jahren Eltern an Weihnachten immer noch furchtbar traurig sind und es nicht schaffen, einen Weihnachtsbaum aufzustellen oder am Geburtstag weinen oder ans Grab gehen oder immer noch ein Bild auf dem Tisch stehen haben, irgendwo auf einem kleinen Sekretär oder so von dem verstorbenen Kind. Und Nachbarn sagen, jetzt ist es aber mal wieder gut. Und dann macht es oft diese Trauer so einsam und abgekoppelt.
Du darfst jetzt nicht mehr trauern, es ist genug Zeit.
Es passt nicht mehr ganz. Du bist vielleicht bist du psychisch noch ganz in Ordnung.
Mhm.
Aber es ist überhaupt nicht der Fall, sondern es ist einfach normal. Und das soll auch diese betroffenen Eltern beruhigen, dass auch wenn später eine große Trauer kommt, diese einfach normal ist. Ich nehme mal mich, mir geht es immer noch am Todestag, am Geburtstag, an Weihnachten immer noch nicht richtig gut. Und meine Frau und meine Kinder sagen dann oft, was ist denn mit dir los? Dann sage ich, ich will das gar nicht darüber reden, aber irgendwie fühle ich mich nicht richtig gut an diesen Tagen, weil mein Herz wehtut.
Mhm.
Besonders schwierig war die Trauer nach einem plötzlichen Ereignis wie Unfall, Verkehrsunfall, Schwimmbad, Ertrinken oder nach dem Suizid von dem Jugendlichen. Dieser plötzliche Tod löst noch eine ganz andere Form von Traumatisierung aus, von erster Traumatisierung, die den Trauerprozess ganz schwierig macht, weil sich damit von heute auf morgen die Welt verändert.
Mhm.
Und Eltern, denen ihr Kind so plötzlich verstirbt, also sage ich mal unerwartet, da war im Schnitt 12 bis 15 Jahre, haben die berichtet, dass sie in ihrer Trauer gefangen waren ein Stück weit und nicht mehr gut in ihr Leben zurückfinden konnten. Man muss sich vorstellen, wenn jemand zum Beispiel 35 ist, das heißt bis zum 50. Lebensjahr, ist eine wichtige Phase im Leben,
ja,
wo man beruflich vielleicht was gerade erreicht hat, wo man vielleicht gerade sein Häuschen gebaut hat als Schwabe und so weiter dabei, vielleicht auch andere, ich will nicht die Schwaben so schlecht machen, dabei. Und in der Zeit ist dann viel von den Emotionen und von den Visionen und aber auch von dem Urvertrauen wirklich einfach verwirrt und durcheinander gebracht. Aber es ist einfach normal. Es ist nicht so, diese Menschen sind da nicht krank, sondern sie sind einfach nur noch richtig traurig.
Mhm. Und jetzt mal ganz praktisch gedacht, was kann ich denn wirklich tun, wenn ich jetzt als Eltern oder auch als andere Person, die jetzt einem Kind nahesteht, das ein Geschwisterkind verloren hat, was kann ich ganz konkret machen?
Meinst du das in Richtung Eltern oder Geschwisterkinder?
Nee, in Richtung Geschwisterkinder. Mhm. Also wie kann ich dem Kind helfen? Wie kann ich es als Eltern unterstützen, aber vielleicht auch als Person aus dem Umfeld?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist trotzdem versuchen, für die, wieder in Anführungszeichen, dass man es richtig versteht, überlebenden Kinder trotzdem eine gute Struktur zu zeigen.
Mhm.
Aufstehen, frühstücken, Mittagessen kochen, einkaufen gehen, einen Kindergarten abgeben, in die Schule bringen, Hausaufgaben machen, einfach diese Dinge nicht zu vernachlässigen.
Also der Alltag sollte so ein bisschen aufrechterhalten
bleiben. Nicht ein bisschen, möglichst viel, weil möglichst im Endeffekt hilft es auch diesen Eltern, wenn die es schaffen, wieder zurückzufinden. Ich hatte mal in einer Akutbegleitung Eltern besucht gegen 19 Uhr und dann hatten die mir gesagt, wir haben gerade das Frühstück vorbereitet. Möchten Sie was mitessen? Und dann dachte ich, das ist einfach der ganze Tagesrhythmus,
Wahnsinn, ja.
Ist durcheinander geraten. Und da hilft es durchaus, wenn es Kinder gibt, Geschwisterkinder, sich an ihren Rhythmus anzupassen.
Mhm.
Und aber auch wenn es keine Geschwisterkinder gibt, zu sehen, dass man vielleicht nach 4, 6 Wochen es auch wieder schafft, langsam sich in den Beruf einzugliedern und es als Ressource zu nehmen, um einfach am Anfang nur weiterzumachen, zu überleben.
Mhm.
Mhm. Aber wichtig ist vielleicht in dem Punkt schon, als Eltern ein waches Auge haben, wie geht's meinem Kind? Es gibt durchaus viele Kinder, die stecken es gut weg. Ja, denen merkt man es oft erst am Anfang, was heißt gut wegstecken, denen merkt man es am Anfang gar nicht richtig an. Aber es ist oft so, wenn diese Kinder, zum Beispiel wenn Schulkinder sind, Leistungsabfälle plötzlich haben, plötzlich in Deutsch und in Mathe schlechtere Noten schreiben, obwohl sie eigentlich immer ganz gut in der Schule waren, kann das ein Hinweis sein, dass was in dem Kind durcheinander geraten ist.
Mhm.
Bauchschmerzen, Einnässen bei kleineren Kindern, dass es wieder beginnt, selbstverletzendes Verhalten. Einfach das gut zu beobachten und zu schauen, was passiert und einfach ganz bewusst so darauf zu achten, dass diese überlebenden Geschwisterkinder nicht zu den Schattenkindern werden, sondern dass die mindestens so viel Licht brauchen, wenn noch viel mehr als das Kind, das verstorben ist.
In unseren Trauergruppen für Kinder und Jugendliche, das soll ja auch genau so ein Anlaufpunkt dann auch sein für die Kinder, mal mit jemand anderem zu sprechen. Vielleicht kannst du uns zu den Trauergruppen noch
Ich finde es ein super Angebot, das wir hier haben im Hospiz, weil es gibt so wenig, es gibt zwar noch in Neu-Ulm die Malteser, die ein ähnliches Trauerangebot haben für Geschwisterkinder, aber dass sich das Ganze bündelt an einer Stelle, ist mir so wichtig, weil das große Problem bei Geschwistertrauer, auch wenn man sagt, man will Gruppen bilden, das ist das Alter der Kinder.
Mhm.
Ich kann jetzt nicht einen 2-Jährigen zusammentun, der trauert um seine Schwester, mit einem 16-Jährigen, der um seinen Bruder trauert. Da klaffen Welten da dazwischen. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig zu sagen, man zentriert es an einem Ort, sodass man bestimmte Alterszusammenhänge, zum Beispiel Kindergartenkinder, Grundschulkinder, größere Jugendliche oder junge Erwachsene eher in verschiedenen Gruppen bündelt und dadurch eine ganz andere Form von Austausch stattfindet. Und dass es es gibt, ist es einfach, ich freue mich sehr darüber und bin sehr dankbar, dass das Hospiz dieses Angebot leistet.
Es ist ja auch so, dass Kinder und Jugendliche je nach Alter ein ganz unterschiedliches Todesverständnis haben. Wir sind da in der Folge mit der Katharina Scheben auch schon drauf eingegangen, weil das einfach eine große Rolle spielt. Man kann das natürlich nicht immer ganz genau festlegen. Manch Fünfjähriger hat schon ein größeres Verständnis oder ist da schon so weit wie ein Achtjähriger. Aber so grob kann man das ja schon einteilen und das gilt es ja schon zu berücksichtigen.
Ich glaube, ich sage mal ein paar Beispiele, was du gerade gesagt hast. Bei Kindern unter 5 Jahren ist es so, die haben eine andere Vorstellung vom Begriff Leben und Sterben. Ich sage mal ein paar Sachen, was so ein Kind unter 5 Jahren normalerweise sagt. Mhm. Zum Beispiel, ein Toter bewegt sich nicht. Oder die Mutter sagt, Papa ist gestorben. Der Junge fragt daraufhin, wann kommt er wieder? Mhm. Also die verstehen diese Unendlichkeit nicht. Oder ein anderes Beispiel, wann wacht mein Kaninchen wieder auf, sagt ein 4-jähriges Kind. Ja? Mhm. Bei Beerdigungen darf man nicht singen, nur sprechen und sonst nicht laut sein, weil sonst der Tote nicht in Frieden schlafen kann, sagt ein 5-jähriges Kind. Mhm. Aber das macht es klar, dass Kinder, die klein sind und unter 5 Jahren sind, ein ganz anderes Verständnis haben von Sterben. Mhm. Vorschulkinder, die sind natürlich eher schon wieder so ein bisschen sachinteressiert, neugierig. Zum Beispiel sagen die, kriegt Bello im Himmel Flügel? Oder gibt es im Himmel auch Spaghetti? Oder wenn Opa im Himmel ist, wer liegt dann in der Kiste?
So ganz praktisch gedacht.
Ja, die denken ganz praktisch darüber nach. Die tun auch mal einen Vogel sich genau anschauen oder falls es passiert, ein Eichhörnchen, das im Garten liegt oder so und nicht mehr lebt. Die sind einfach sehr interessiert an diesen Dingen. Und das macht es eben gerade so schwierig, auch da Kinder zu bündeln. Bei Grundschulkindern, so sagen wir so von 8 Jahren bis 11 Jahren, die sagen zum Beispiel, der Tod ist sehr gefährlich. Man weiß nie, in welchem Augenblick er kommt und einen schon mit sich nimmt. Da merkt man schon, oh, da ist schon so ein anderes Verständnis da. Mhm. Oder ein 7-jähriges tumorkrankes Kind, Mädchen, hatte mir gesagt, ich habe so ein Gefühl, als ob ich eine Spinne in meinem Rücken habe. Die sitzt da und isst meine Schwellung auf. Bald wird sie ihren Fuß in mein Herz setzen und dann kann ich nicht mehr leben. Dann werde ich zu den anderen Kindern gehen. Also da merkt man schon diesen Übergang in der Entwicklungsphase, dass der Tod mit Gefühlen, mit Affekten besetzt ist und dass schon 8-jährige Kinder größtenteils erkannt haben, dass alle Menschen, sich selbst mit eingeschlossen, einmal sterben müssen. Mhm. Und erst bei Jugendlichen kann man davon ausgehen, dass der Tod eigentlich schon ein Bestandteil ist und auch als solcher in seiner Unumkehrbarkeit wahrgenommen werden kann.
Mhm. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Gibt es eine Begleitung, an die du dich jetzt besonders erinnerst? Und wäre schön, wenn du uns die dann beschreiben würdest.
Ja, ich würde aber davor kurz noch was sagen, was besonders hilfreich ist. Und zwar in meiner Forschungsarbeit habe ich besonders die Eltern gefragt, was war für sie sehr belastend und was war für sie besonders hilfreich in der Trauerarbeit. Mhm. Und am meisten belastend war das Gefühl, alleingelassen zu sein, keiner spricht mehr über das verstorbene Kind. Mhm. Wenn Sie mutig sind als Nachbarn, Freunde oder als Familie, dann schreiben Sie in Ihren Google-Kalender den Termin rein und melden sich immer wieder zum Geburtstag mal, am Todestag oder Sie schicken eine kleine Postkarte oder Sie legen eine Blume vor die Tür und schreiben nur dazu, ich denke gerade an dich. Ich glaube, dass es vielen Eltern helfen würde in ihrer Einsamkeit. Ich erinnere mich noch, als meine Tochter gestorben ist, bin ich manchmal durch die Einkaufsstraße gegangen und da dachte, Mist, ich sehe so normal aus und ich bin so schwer mit mir. Und keiner merkt es um mich rum.
Keiner sieht
es. Ich fühle mich so alleine da dabei. Und ich kann es gar niemand sagen. Ich kann ja keine Passanten anhalten und sagen, hallo, mir ist gerade die Welt untergegangen in meinem Leben. Und das hat es alles so schwer und schwierig gemacht. Also dieses Gefühl, alleingelassen zu werden, haben sehr viele Eltern berichtet. Und das Zweite war auch, nicht verstanden werden in der Trauer um das Kind. Also ein paar Beispiele. Die Umwelt erwartet nach circa 2 Wochen wieder Normalität. Mhm. Oder wir wurden gemieden aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Oder dass die Trauer in der nahen Verwandtschaft nach einem Jahr vorbei ist und daran sollte ich mich halten? Also wie ich vorhin gemeint habe, dass diese Trauer...
Jetzt ist aber gut.
Jetzt ist mal wieder gut mit dieser Trauer. Mhm. Und das Dritte ist natürlich auch die Belastung in der Partnerschaft. Mhm. Weil Männer anders trauern als Frauen. Mhm. Nur hat sich's bei meiner Arbeit gezeigt, dass es nicht so oft zu Trennungen kommt, wie es in der amerikanischen oder englischen Literatur beschrieben ist, sondern dass Eltern in diesem Trauerprozess durchaus auch das als ein Miteinander erleben, als es nicht nur gibt ein Ich und ein Du, sondern dass in dem Wir auch diese Trauer einen guten Platz finden kann, mhm, wenn Eltern sich darauf einlassen.
Also, dass man auch gemeinsam daran wachsen kann oder ja, mitwachsen
genau
kann.
Ja. Mhm. Und immer wieder Schuldgefühle. Habe ich was alles richtig gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Mhm. Wie waren die letzten Tage? Hätte ich nicht, hätte. Ja, und das fanden oft aufs viele sehr belastend und wussten auch nie, wohin mit ihrer Angst oder wenn ein pubertierendes Mädchen gestorben ist. Was habe ich falsch gemacht oder hätte ich das nicht viel liebevoller behandeln sollen? Aber wir sind Menschen und ich glaube, in der Trauerarbeit gibt es einfach kein richtig und falsch, sondern muss einfach seinen Weg gehen. Es ist wie in der Erziehung, man macht einfach Fehler. Mhm. Und wenn man keine Fehler macht, macht man auch keine Erziehung.
Das ist ein guter Satz, den muss ich mir unbedingt machen.
Oh, ich habe so viele Fehler gemacht bei mir. Wie heißt das? Das heißt ja nicht ohne Grund. Pfarrers, Kinder, Lehrers, Vieh. Ach, ich weiß den Spruch nicht mehr richtig. Vergesst es. Ich bin gerade wahrscheinlich gerade schon bei den hilfreichen Faktoren angelangt. Und zwar hilfreich, besonders hilfreich haben Eltern beschrieben, die Selbsthilfegruppen, Trauerseminare und Gespräche mit anderen Betroffenen. Mhm. Und da ist natürlich das Hospiz hier ein super Schatz da dafür. Mhm. In dem Programm vom Ulmer Hospiz kann jeder was finden und sich ganz langsam aus seiner Trauer annähern, ohne sich zu stark engagieren zu müssen. Ja. Aber die Türen hier sind so offen und ermöglichen, Impulse auch zu geben, um in die Trauer gut zu kommen. Hilfreich wurde auch Familie und Freunde beschrieben. Und auch oft der Glaube oder Spiritualität war oft eine große Hilfe. Mhm. Aber auch den Rückzug und Trauerschmerz zuzulassen. Im Wald spazieren zu gehen, mhm, sich eine Auszeit zu nehmen und nicht sofort wieder in das aktive Leben zu gehen, war oft eine ganz, ganz große Hilfe. Aber auch Trauerliteratur, viele haben begonnen zu schreiben oder manche Eltern haben es nicht gut alleine geschafft und die haben dann eine Therapie begonnen, was auch sehr sinnvoll sein kann, um sein neues Leben neu zu ordnen, mhm, neue Impulse für ein neues Leben rauszunehmen. Mhm.
Und für Kinder, gibt es da besondere hilfreiche Faktoren?
Also bei den Kindern ist es oft wichtig, dass die gut eingebunden sind, vielleicht in familiären Zusammenhang. Mhm. Dass es vielleicht einen Onkel, eine Tante, einen Opa gibt, die einfach viel mit auffangen. Mhm. Die Schulen machen hervorragende Arbeit, oft in der Trauerarbeit, für das verstorbene Kind. Mhm. Aber sie machen eine unzulängliche Arbeit für die Geschwisterkinder.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, wenn ein Kind zum Beispiel nach einer Woche nach dem Tod und nach der Beerdigung wieder in die Schule kommt, Klassenlehrerin klatscht in den und sagt, wir schreiben es alle die Klassenarbeit in Mathe und nehmen dieses Kind gar nicht wahr, dass es gar nicht schreiben kann. Und das Kind sitzt nur weinend da. Mhm. Oft passiert, oft gehört. Mhm. Und dann denke ich mir, da müsste die Schule mehr Sensibilität zeigen für die Geschwisterkinder. Mhm. Also sie machen sehr gute Arbeit für die verstorben sind, Religionslehrer, psychologischer Dienst und so weiter dabei. Aber die Kinder, die wieder in die Schule kommen, da gibt es viele Beispiele, auch viele Sendungen, auch im Fernsehen, die das zeigen, wie schwierig das für Geschwisterkinder ist, in ihrer Trauer, in ihrer aberkannten Trauer wieder ins Leben zu finden. Und es ist natürlich so, ein 16-Jähriger, der hört vielleicht dann ganz laut Musik.
Ja.
Ja, der hält sich einfach nicht dran an diese Stille, die man überall halten muss. Aber das ist dann seine Form vielleicht, um in die Trauer zu kommen. Mhm. Schwierig wird es natürlich bei diesen Älteren, wenn es zu einem Abbruch von der ersten Partnerschaft kommt, der ersten Liebe, wenn sie beginnen, an Drogen zu nehmen, sich zu stark zurückzuziehen, dann muss man sich auch Sorgen machen, dann muss man vielleicht auch Hilfe organisieren über das Hospiz, Caritas, ja, oder unter Umständen über eine Therapie.
Mhm. Gut, und jetzt zum Schluss noch eine persönliche Frage. Gibt es eine Begleitung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, wäre das schön, wenn du die uns beschreibst.
Ich tue ja oft auch im Rahmen des Kinderhospiz überwiegend Akutbegleitungen machen.
Ja.
Und es gab vor circa 2 Jahren einen Fall, da hat ein Erstklässler ist durch einen tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Und sein bester Freund, den er vom Kindergarten aus kennt, und die waren immer zusammen beim Fußball, die haben zu Hause immer gespielt miteinander, der war dann furchtbar einsam. Der Platz neben ihm in der Schule war plötzlich leer und die sind immer zusammen in die Schule gelaufen. Und diese Eltern sind zu mir gekommen und haben gesagt, wir wissen überhaupt nicht mehr weiter, der spricht kaum mit jemandem, der isst immer weniger, der wird immer blasser. Mhm. Und der Kinderarzt sagt, wir können ihnen eigentlich nicht richtig helfen.
Mhm.
Und als dieser kleine Bub zu mir kam, dieser Erstklässler, war ich ich war so traurig, wo ich gedacht habe, wie kann so ein kleiner Bub, muss so viel tragen jetzt mit sich. Und wenn Sie sich selber daran erinnern, wie wichtig das ist, die ersten Freundschaften, die ersten Begegnungen, die tiefer sind mit Menschen, werden Sie sich selber auch wieder an solche Situationen erinnern. In dieser Trauerarbeit habe ich mit ihm ein Bild gemalt und das hat ihm dann sehr geholfen. Ich habe mit ihm eine Wolke gemalt und er hat seinen verstorbenen Freund dort hineingemalt und hat gesagt, aber im Himmel, wo der jetzt ist, da muss es auch einen großen Fußballplatz geben. Und hat in die Wolke einen großen Fußballplatz gemalt und ja, der Opa, der ist doch auch schon verstorben, den male ich auch gleich in die Wolke, der muss auf meinen Freund jetzt ganz gut aufpassen. Und weil der Opa damals einen Herzinfarkt hatte. Also, und dann male ich da noch den Professor für Herzkrankheiten hin in den Himmel. Der muss gut auf den Opa aufpassen, dass der Opa gut auf meinen besten Freund aufpassen kann.
Mhm.
Die Eltern hatten dann dem Jungen auch das Fußballtrikot geschenkt oder ich glaube das gleiche, wie der verstorbene Junge gehabt hat.
Mhm.
Und mit dem ist er dann ganz stolz immer herumgelaufen. Und das war der Beginn, dass der Junge sich auf seine Trauer hat einlassen können. Und dieser Fall hatte mich damals sehr, sehr berührt.
Mhm.
Und ich hoffe, dass es alles gut gegangen ist.
Mhm. Vielen Dank, lieber Norbert. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, was ich aus unserem Gespräch jetzt heute mitnehme. Und du darfst dann gerne noch ergänzen, wenn ich was vergessen sollte.
Sehr gerne.
Also es ist so, dass natürlich die Eltern stark betroffen sind und es ist wichtig, dass die Eltern gut in die Trauer kommen. So hast du es, glaube ich, formuliert, dass man die Trauer annimmt und zulässt und es kann sehr individuell sein. Es gibt, du hast jetzt in deiner Doktorarbeit so gewisse Richtwerte sozusagen, kann man vielleicht ablesen, aber im Prinzip habe ich jetzt schon mitgenommen, es ist sehr individuell und das darf es auch sein. Also jeder darf trauern, wie es für ihn eben also wie der Weg ist sozusagen. Jeder hat da seinen Weg.
Ich habe da noch ein gutes Beispiel und zwar vor kurzem ist ein 4-jähriges Mädchen gestorben und die Eltern hatten sich überlegt, was mache ich jetzt mit der Zahnbürste, mit den Schuhen, mit der Jacke, mit den Dingen im Zimmer, mit der Lieblingstasse und ich habe den Eltern gesagt, es gibt kein richtig und falsch.
Mhm.
Das müssen sie selber entscheiden, inwieweit sie es zulassen können mit sich, diese Dinge auch immer zu sehen. Vielleicht hilft es ihnen.
Ja.
Vielleicht müssen sie sie aber einfach mal in eine Kiste legen und zur Seite stellen, damit sie selber wieder durchschnaufen können. Aber es gibt kein richtig und falsch
genau,
dabei.
Es gibt kein richtig und falsch. Das ist, finde ich, ein guter Satz. Den kann man auf jeden Fall mitgeben. Und dann geht es aber eben nicht nur um die Eltern, wenn ein Kind verstirbt, sondern wenn auch Geschwister da sind, dann darf man die nicht vergessen. Also es dürfen keine Schattenkinder werden. Ich glaube, den Begriff hattest du auch verwendet. Sondern man muss schon auch schauen, wie kann ich dieses Kind jetzt gut begleiten. Und da gibt es dann eben mehrere Möglichkeiten, hilfreich zu sein. Also von Seite der Eltern erstmal wieder möglichst schnell einen Alltag, ein Gerüst, eine Struktur zu schaffen. Und dann vom Umfeld kann man natürlich einfach sehen, was hilft dem Kind, da sein, zuhören und auch die Trauer zulassen. Das auch auszuhalten, dass das Kind eben auch trauert und nicht nur die Eltern. Und auch bei dem Kind kann sich das ganz unterschiedlich ausdrücken. Je nach Alter, da sind wir ja auch kurz drauf eingegangen, ist auch das Verständnis entsprechend da oder nicht, was das jetzt überhaupt wirklich bedeutet.
Ich glaube, ich mag den Begriff Wachstumsschmerzen,
mhm.
denn ich bin davon überzeugt, dass Eltern und auch Geschwisterkinder die Chance haben, über sowas Schreckliches, Plötzliches oder Erwartbares zu wachsen. Mhm. Und Wachstum kann auch sehr wehtun. Und es kann sein, dass über die Wachstumsschmerzen es passiert wie bei mir, dass ich das Gefühl habe, ich habe die Chance bekommen und bin dankbar dafür, über diese Trauer weit über das wachsen zu können, was ich mir jemals gedacht habe.
Mhm. Danke. Und was natürlich hilfreich ist, wenn die Systeme drumherum, ich sage jetzt mal Schule, Kindergarten, auch gut unterstützen und nicht nur sozusagen die Klassenkameraden, wenn ein Kind verstirbt, sondern auch an das Geschwisterkind denken, das vielleicht in einer niedrigeren oder höheren Klasse ist und auch schauen, wie geht es denn denen, wie können wir das jetzt vielleicht unterstützen und nicht direkt wieder sagen, so heute wird jetzt aber Mathe ganz normal geschrieben, auch wenn du letzte Woche deinen Bruder verloren hast. Genau. Ich glaube, soweit mal habe ich die wichtigsten Sachen gesagt.
Mein Gott, du hast aber gut aufgepasst.
Ah, ja. Hab mich angestrengt.
Es war spitze.
Sehr gut, danke Norbert. Wir haben mit dem Norbert auch in der Akademie Veranstaltungen. Das heißt, dieses Jahr im November, am 5. November, gibt es auch einen Vortrag doch mal ausführlich zum Thema Geschwistertrauer. Wir sind im Podcast ja immer ein bisschen bemüht, es auch kurz und knackig die wichtigsten Punkte zu sagen. Und gerne im Akademieprogramm informieren, gerne auch die Anlaufstellen bei uns im Hospiz nutzen und weitersagen. Und jetzt dir, Norbert, vielen Dank.
Ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal.